Dieser Podcast wird möglich gemacht durch die Unterstützung von Maintalbetten. Das Familienunternehmen führt in Reuendorf bei Lichtenfels den größten Werksverkauf für Polster- und Boxspringbetten in ganz Bayern und setzt dabei auf Ökologie und Nachhaltigkeit. Mehr über unseren Partner erfahrt ihr auf www.maintal-betten.de. Und jetzt geht's weiter mit der neuen Episode.
Das war das letzte Mal, dass wir es gedreht haben. An diesem Abend. Es war schon zweimal im Kasten und wir hatten ja auch die Generalprobe. Aber es war so unfassbar gut gespielt, was der Paul Markovic da gemacht hat. Ich konnte nicht anders. Es hat mich überwältigt. Ich habe das Buch so oft gelesen. Ich habe die Proben miterlebt. Ich habe die ganzen anderen Drehs und die Takes miterlebt. Aber das war so schlimm. Ich konnte nicht mehr aufhören. Ich habe gemerkt, es kommt und mein Einstecktuch in meinem Anzug war festgetackert. Das bekam ich nicht raus. Ich hatte lediglich die Catering-Servietten vom Mittagessen noch in der Tasche. Die waren pink-grün und neongelb oder rosa. Das konnte ich ja nicht herausziehen. Also ich saß eine Viertelstunde mit der Hand vorm Gesicht und die Tränen und der Rotz liefen mir in den Ärmel hinein. Und ich konnte nicht aufhören zu weinen. Und nachdem es dann hieß Cut, bin ich rausgerannt und vollkommen zusammengebrochen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Fränkischer Talk. Mir sitzt ein Mann gegenüber heute, der mir total vertraut erscheint, obwohl wir uns noch gar nicht lange kennen. Das liegt daran, dass er in hunderten Serien und Filmen mitgespielt hat und gerade in den Tatorten, die ich ja gerne gucke, auch sehr, sehr oft vertreten war. Er war bei Babylon Berlin, dort habe ich ihn gesehen und viele andere sicher auch, in zahlreichen Soko-Serien und in 2 Hollywood-Produktionen war er auch dabei. Herzlich willkommen, Wilfried Hochholdinger. Schön, dass Sie bei mir sind.
Vielen Dank für Ihre Einladung, Frau Pauli.
Sehr gerne. Es ist kein Zufall, dass Sie hier bei mir sitzen. Sie sind nämlich Bamberger. Sie haben viele, viele Jahre woanders gelebt, waren in Berlin, in München, sind um die Welt gereist für Ihre Filme. Jetzt sind Sie wieder da. Was war der Anlass für Ihre Rückkehr?
Ich bin vor 40 Jahren weggegangen aus Bamberg. Ziemlich genau vor 40 Jahren habe ich angefangen, die Otto-Falkenberg-Schule in München zu besuchen. Und dann hat es mich einfach an die Theater hinausgezogen. Ich habe in Hannover gespielt, ich habe in Berlin gespielt, in Düsseldorf, in Dresden. Und nach Jahrzehnten des Lebens in Großstädten hatte ich einfach keine Lust mehr dazu. Ich wollte eigentlich nach Wien gehen. Mein bester Freund ist vor 10, 11 Jahren nach Wien gezogen, hat Berlin verlassen, hat eine rasend schöne Frau geheiratet. Und ich sagte, das möchte ich auch. Eine schöne Wienerin heiraten, in Wien leben, denn die Stadt mag ich doch sehr. Aber auch da war ich in den letzten Jahren immer wieder zum Theater arbeiten und viele Wochen zu Dreharbeiten. Und es wurde mir klar, eine Großstadt kommt für mich jetzt nicht mehr in Frage. Und zeitgleich habe ich mich dann versucht, in Bamberg ein bisschen umzuschauen. Und vor 2 Jahren hat ein guter alter Freund mir etwas angeboten und da habe ich zugeschlagen. Und seit Januar letzten Jahres lebe ich wieder hier und es war eine gute Entscheidung.
Was mögen Sie an Bamberg?
Nun, verglichen mit den Großstädten ist es die Entschleunigung, die ich hier mag. Es ist alles vertraut. Ich mag die barocke Üppigkeit und Pracht, die ich auch als Kind schon auf meinem Weg zur Schule bewundert habe. Und es war mir damals schon klar, dass ich doch als Kind schon privilegiert bin, in einer so schönen Umgebung aufzuwachsen. Das Fränkische ist natürlich ein ganz eigener Menschenschlag. Die Leute hier sind ein bisschen deftig und ein bisschen rustikal. Aber ich kenne es nicht anders. Ich mag es und man kann sich dem ja auch entziehen. Ansonsten bietet die Stadt wahnsinnig viel. Also Kulturelles wie die Bamberger Sinfoniker, die ich seit vielen Jahren regelmäßig besuche. Ich habe Abonnements seit Jahren und halte es wirklich für eines der absolut besten A-Klasse-Orchester hier in der Stadt.
Wenn Sie an die Zeit zurückdenken, als Sie Bamberg verlassen haben, da waren Sie um die 20, 19 nach dem Abi. Mhm. Wie hat sich die Stadt seitdem verändert in Ihren Augen?
Also die Stadt ist natürlich sehr viel voller geworden. Das liegt an den Studenten. Und die Straßenverkehrsführung, die nervt mich doch. Also in den Jahren, Jahrzehnten, die ich nicht da war, aber doch oft genug hier gewesen bin, um meine Familie zu besuchen, fiel mir das also mit dem Abstand der Wochen und der Monate, die man nicht da ist, umso stärker auf. Und ich frage mich jedes Mal, was soll das alles? Also es sind solche Bausünden hier und das missfällt mir manchmal schon sehr.
Ich glaube, das geht vielen Bambergern so. Mhm. Sie haben es gerade selbst gesagt, Sie sind an die Otto-Falkenberg-Schule gegangen, aber Ihre Vorprägung, was die Kultur anging, kam ja vom E.T.A.-Hoffmann-Gymnasium. Ja. Das ist ein musisches Gymnasium, für die es nicht kennen, wo Musik und Schauspiel schon Schwerpunkte sind.
Musik, vor allem Musik, war Hauptfach. Mhm.
Wann ist Ihnen klar geworden, dass Schauspiel was für Sie als berufliche Option ist?
Ich glaube, das war 1983. Damals war mir die Stadt schon ein wenig zu klein und ich fuhr beinahe jeden Tag nach Erlangen. Da gab es das Manhattan-Kino und auch in Nürnberg das Casablanca und die Meißengeige. Das waren Programmkinos. Da konnte man viele Filme sehen, die in Bamberg nicht so gezeigt worden sind. Obwohl wir damals durch diesen großen Luitpold-Palast in der Ludwigstraße, glaube ich, 6 oder 7 Säle hatten, die doch auch programmatisch gearbeitet haben. Das waren französische Filme von Truffaut, die letzten 2, 3 Filme, die er gedreht hat, die letzte Metro, die Frau von gegenüber und das hat mich alles wahnsinnig beeindruckt und ich war damals mit einer jungen Frau zusammen, die konnte sich aber nicht genau entscheiden, ob sie mit mir oder mit einem anderen jungen Mann zusammen ist und wir sahen einen fürchterlich schlechten Film, einen kanadischen Film, Maria und Josef hieß der, wirklich ein schauderhaftes Machwerk, aber ich dachte, wenn ich jetzt so groß auf der Leinwand zu sehen wäre, wie dieser smarte junge Schauspieler, dann würde sich Ulrike für mich entscheiden. Das war wirklich die Initialzündung, ich wollte die Frauen und die Mädchen beeindrucken.
Und hat es funktioniert?
Teilweise.
Aber die Liebe zum Film kam gar nicht erst durchs Kino, sondern eigentlich über Ihren Vater, ne? Der war Leiter der Landesbildstelle.
Ja, und später hat er die Medienzentrale aufgebaut im Priesterseminar. Ich habe als Kind schon meinen Filmvorführerkurs gemacht. Also ich wusste ganz genau, wie man die 16 mm Filme bearbeitet, wie man sie schneidet, wie man sie ausbessert, wie man sie einfädelt und pflegt und hegt. Das habe ich als Kind irgendwie schon so nebenher mitbekommen und natürlich die Begeisterung für das Filmische meines Vaters, als ob das irgendwie ein Zeffirelli-Film gewesen ist oder was er in seiner Medienzentrale hat und ich konnte mir das alles anschauen. Das hat mich schon sehr fasziniert.
Als Sie dann entschieden haben, das zu Ihrem Beruf zu machen, erinnern Sie sich daran, was die Reaktion Ihrer Familie war?
Oh, mein Vater hat eigentlich sehr gut reagiert. Er hat gemeint, wenn du Schauspieler werden willst, dann wäre es, aber wäre ein guter Schauspieler. Und damit war das Thema eigentlich vom Tisch.
Und Ihre Mutter?
Meine Mutter, glaube ich, wollte immer, dass ich das mache, was mich glücklich macht. Es war halt lange Zeit, ich wollte Musik studieren. Und ich habe auch damals mit 2 Freunden ein kleines Büchlein herausgegeben mit Lyrik. Also es war mir schon klar, es geht in diese Richtung. Mhm. Auch als Kind war ich schon, hatte ich das Abonnement des E.T. Hoffmann Theaters, das sogenannte Schülerabo. Rannte da also regelmäßig hin und habe natürlich so viel Konzerte, wie ich mit meinem kleinen Taschengeld mir leisten konnte, angeschaut. Es sollte schon irgendetwas werden, was mit Kunst zu tun hat. Ich habe immer geschrieben, wusste aber nicht, was daraus wird oder ob ich irgendwie mich mehr auf das Klavier konzentriere. Habe ich aber sehr schnell immer mit Bands gearbeitet, Bands gegründet, mir die jeweiligen Musiker zusammengesucht und das war auch noch bis in die späten 90er Jahre hinein so.
Und jetzt machen Sie auch wieder Musik? Oder immer noch eigentlich? Mhm. Dazu kommen wir aber später. Sie sind dann vor allem erstmal an Bühnen gewesen.
Ja.
Dann kam der erste Film, quasi direkt am Ende. Ein Film von Peter Lämmle, großer Name eigentlich. Was kein kleines Engagement für einen gerade fertigen Schauspielschüler war, ne?
Ich war nicht fertig, sondern man hat mich gerade von der Schule verwiesen, nach dem ersten Schuljahr. Und Peter Lämmle und Peter Probst, sein Autor, die suchten einen Tänzer. Irgendwie jemand, der im Ballett oder die Physis für einen Tänzer mitbrachte. Und es ging um den Mythos von Orpheus. Und Bobby McFerrin spielte eben diesen Orpheus und die Schulleitung, eine sehr nette, mir gewogene Sekretärin, hat mich vorgeschlagen. Und ich wurde gleich genommen, habe also meine ersten Dreherfahrungen gemacht und bin dann nach Berlin, habe dann Theater gespielt. Dann hat man mich wieder aufgenommen an die Falkenberg-Schule Und nach 10, 14 Tagen habe ich gesagt, so, das war's jetzt, ich mag nicht mehr mit euch. Und bin dann wenig später als Anfänger nach Hannover ins Engagement gegangen.
Verraten Sie, warum Sie von der Schule geflogen sind?
Das hat mit persönlichen Gründen zu tun. Ich hatte irgendwie im Umfeld einen Trauerfall, der mich sehr mitgenommen hat. Und die Lehrer waren nicht in der Lage, das so aufzufangen. Und ich war auch wie vorher an den Schulen etwas störrisch. Und die wussten dann mit mir nichts mehr anzufangen. Aber dann haben sie mich halt ein Jahr später wieder geholt, weil sie gedacht haben, naja, so schlecht ist der Typ doch gar nicht. Und wir probieren es nochmal mit ihm. Aber ich hatte keine Lust mehr auf die Schule.
Sie haben es dann auch ohne die Schule geschafft und ohne diesen Abschluss?
Nein, den Abschluss habe ich gemacht. Da war ich schon längst im Engagement in Hannover und wollte unbedingt, das war sicherlich auch so, nicht auf Druck, aber ich glaube, meinem Vater, meinen Eltern hätte es gefallen, wenn ich mal irgendetwas zu Ende gemacht habe, hätte und habe dann wirklich die Prüfung vor der Paritätischen Prüfungskommission in Berlin gemacht und habe mir damals 1987 mein Diplom geholt. Okay. Also da war ich schon mal auf der sicheren Seite.
Theater, dann kam Film, Serien und irgendwann kamen die Hörbücher und Hörspiele. Wenn Sie diese verschiedenen Aspekte des Schauspiels und auch die Hörspiele sind ja Schauspiel miteinander vergleichen, wo sind für Sie die größten Unterschiede darin? Also was ist anders, wenn Sie auf eine Bühne gehen, als wenn Sie vor einer Kamera stehen? Was ist bei einer Serie anders als bei einem Film? Und was ist anders, wenn Sie nur ein Mikro und keine Kamera haben?
Ich sage mal so, die Vorbereitung auf die unterschiedlichen Sujets ist immer die gleiche. Es ist der Text und damit gilt es, sich auseinanderzusetzen. Und gerade wenn man nicht nur mittels der Sprache operiert, sondern mit der gesamten Physis und einem Bewegungsablauf, macht man sich natürlich Gedanken darüber, wie funktioniert diese Figur? Wie ist die Entwicklung innerhalb der Story, die es zu erzählen gilt? Was ist die Vorgeschichte? Wie kommt eine Persönlichkeit dahin, um so und nicht anders zu reagieren? Das ist erstmal die Arbeit, die findet die erste Lektüre gerne mal in der Sonne auf dem Stuhl im Garten statt oder im Kaffeehaus. Aber die eigentliche Arbeit, wenn ich mich entschließe, wenn ich an dem Stoff etwas gewinnend erachte und ich sage, ja, das möchte ich machen, dann beginnt die Arbeit am Schreibtisch. Das ist mit vielen Stiften, mit allen möglichen Farben wird da operiert, gerne mal ein Glas Rotwein und eine Stange Zigaretten dabei. Und dann wird einfach das Ding durchgeklopft und gleich auch laut geredet. Also ich versuche schon diese Zeilen, die man mir anbietet, laut zu sprechen. Und in den besten Fällen ist der erste Versuch gleich der richtige. Und Sie werden mich wahrscheinlich fragen, was meine liebste Arbeit war. Ich komme Ihnen ein wenig zuvor. Es waren die Snobs aus dem Jahr 2010. Christian Ulmen und ich waren die Snobs. Und Christian Ulmen hatte eine eigene Produktionsfirma und hat die erste Eigenproduktion für ZDF Neo gemacht. Und er hat sich einen Regisseur und eine Autorin gesucht. Und Max Lutz, der Regisseur, war ein begeisterter Golfer. Und Ulmen konnte ebenso wenig wie ich damit etwas anfangen, aber er hat ihm freie Hand gelassen. Und so spielten diese ganzen Episoden auf dem Golfplatz. Und da war es wirklich so, das waren, glaube ich, weit über 250 Seiten Text, die es da zu lesen gab. Ich habe damals noch richtig viel Ärger mit meiner damaligen Freundin bekommen, weil ich zur WM 2010 nicht zum Spiel erschienen bin. Aber ich musste einfach mich vorbereiten, weil ich gleich Blut geleckt habe. Also das ist, um das jetzt abzurunden, das Ideale. Man erhält eine Story, man erhält ein Manuskript, man beschäftigt sich damit und findet sogleich den Duktus, den Ton. In diesem Fall eine etwas arrogante, vielleicht sogar manierierte Haltung, was dieser Figur von Zesen aber auch entspricht.
Und wann spüren Sie, dass es richtig ist? Sagt Ihnen das jemand? Also spielen Sie jemandem vor und holen sich Feedback oder merken Sie das selbst?
Nein, ich arbeite auch nicht vor der Videokamera. Ich arbeite nicht vorm Spiegel. Der Text ist das A und O. Und ich verändere auch sehr wenig an den Texten. Die Leute haben sich was dabei gedacht. Natürlich gibt es Vorabendprogramme, wo ein bisschen die Raffinesse fehlt. Da erlaube ich mir schon, das eine oder andere zu verändern und auch der Regie dann die Vorschläge zu machen. Aber meistens ist das gar nicht notwendig, weil man springt in die Stellprobe hinein und ich biete das an. Oder man befindet sich bei größeren Produktionen gemeinsam, auch mit den Autoren und Dramaturgen in einer Sprechprobe und einer Leseprobe. Und ich erkläre mich da nicht groß, sondern ich interpretiere gleich meine Rolle Und in der Regel wird es auch dankend angenommen. Aber natürlich gibt es Vorstellungen von Seiten der Regie, die etwas anderes erwartet haben. Aber die Leute sagen immer über mich, man weiß nie, was man bekommt bei ihm. Aber es ist eigentlich in der Regel gut. Mhm. Aber auch wenn sie eine andere Vorstellung hatten, wie ich die Rolle spiele, kann es sein, dass ich etwas völlig anderes anbiete. Und dann ist man überrascht, weil man vielleicht auf diese Idee gar nicht gekommen ist.
Mhm. Das ist aber doch sicherlich anders, wenn man Klassiker für die Theaterbühne spielt. Da ist wenig Freiheit für Textänderungen, sage ich mal.
Das ist richtig, aber als Anfänger, sage ich mal so, da konnte ich ja noch nichts. Hm. Natürlich hatte ich eine gewisse Begabung, weil wir sind damals irgendwie 14 Leute in der Klasse gewesen, plus ein Regieschüler, 7 Jungs und 7 Mädchen plus der Regieschüler, und wir wurden aus über 1000 Leuten ausgewählt. Hm. Also gab es da schon wohl irgendwas, was die Leute in mir gesehen haben. Und nachdem er mich rausgeschmissen hat, habe ich gleich wieder probiert an der Max-Reinhardt-Seminar in Wien und kam auch sofort in die letzte Runde. Mhm. Und aber Sie müssen sich vorstellen, dieses Prozedere erstreckt sich über mehrere Wochen. Mhm. Und als die dann erfahren haben, dass ich schon an der Falkenberg-Schule war und dass es da Probleme gegeben hat, da sagten die, nee, wollen wir nicht. Und aber auch da, man hat einfach gemerkt, man bringt etwas mit, was die Leute glauben lässt, man könnte durch eine strenge Ausbildung da etwas herausfeilen und eine Künstlerpersönlichkeit daraus machen.
Hm. Was ist denn ein wirklich guter Schauspieler für Sie?
Jemand, bei dem ich vergesse, dass er spielt.
Mhm. Gibt es jemanden, der Ihnen sofort einfällt oder die Ihnen sofort einfällt? Irgendein ganz großes Vorbild oder eine Inspiration?
Vorbilder gab es natürlich, aber es gibt auch mehrere Lieblingsschauspieler, die ich habe. Das verändert sich auch. Mhm. Aber es war sicherlich eine Initialzündung zu dieser Zeit, in der ich nach Erlangen und Nürnberg fuhr, um Programmkino oder alte Klassiker zu sehen. Mhm. Dass es Jean-Louis Barrault war aus Die Kinder des Olymp von Marcel Karn oder Oskar Werner in Jules und Jim, aber auch ganz klar Klaus Maria Brandauer in Mephisto. Und ich glaube, es war der Brandauer, wo ich sagte, ja, das ist es, das will ich jetzt werden. Mhm. Vorher schon Oskar Werner, ich war völlig hin und weg von dessen Sprachbehandlung. Aber das waren schon Erlebnisse im Kino, dieser Schwarz-Weiß-Film, diese beiden Schwarz-Weiß-Filme, Gilles Jim und Les Enfants du Paradis, die mich umgehauen haben aufgrund ihrer Erzählweise und der Schönheit oder der Traurigkeit der Geschichte.
Hm.
Und heutzutage ist es eher, also mein absoluter Lieblingsschauspieler ist Kevin Costner.
Hm.
Und da staunen immer alle und denken, ja, Kevin Costner, aber ich sage, nein. Aber das ist eben ganz persönlich, da berührt mich etwas. Ne? Andere würden natürlich sagen, Robert De Niro oder Al Pacino, wo ich sagen muss, den alten Al Pacino mag ich gar nicht mehr so gerne sehen. Und entdecke dann immer wieder Sachen bei Brad Pitt oder Leonardo, die ich einfach faszinierend finde. Und wo man einfach, wo ich vollkommen vergesse, wenn ich im Kino sitze, dass die spielen, sondern die leben mir etwas vor.
Mhm.
Und das ist das, was man im besten Fall von der Schauspielerei erwarten kann, wie ich finde. Mhm.
Deswegen sind sie ja Superstars. Weil
ja,
sie es genau
natürlich.
Das schaffen, dass man natürlich 3 Stunden im Kino sitzt und vergisst, dass man im Kino sitzt.
Ja.
Mhm. Brad Pitt, sagten Sie gerade, der Hauptdarsteller war in dem Film, den jeder kennt, der in ihrer Biografie steht, nämlich Inglourious Basterds von Quentin Tarantino.
Mhm.
Superstar, was der Regisseur angeht, Superstars im ganzen Cast, und einer der Namen auf der Liste ist ihrer. Lassen Sie uns mal ein bisschen hinter die Kulissen blicken. Wie ist so eine Hollywood-Produktion für Sie überhaupt entstanden? Also wie sind Sie da hingekommen und ist das alles so, wie man sich das als Laie vorstellt? Haben Sie Kontakt zu den großen Stars gehabt? Wie war das für Sie?
Es war nicht die erste große amerikanische Produktion, die ich gemacht habe, aber es war in diesem Ausmaß doch schon das umfangreichste.
Hm. X-Men war vorher auch schon sehr
Das
groß,
war 2 Jahre später.
Ah, X-Men war später.
Ja. Ja, bei Tarantino, da muss ich eingangs sagen, das ist mit sicherlich die größte Enttäuschung meines Lebens gewesen. Es war der Sommer 2008 und ganz Berlin war in heller Aufregung, weil es hieß, Quentin Tarantino kommt und dreht Inglourious Basterds. Das Buch wurde ja zeitgleich geleakt. Manche Leute sagen, dass Quentin es selber geleakt hat, aber sei es drum. Man hörte oder man las im Tagesspiegel und in der Morgenpost, dass Ulrich Tuco anreist mit seinem Rollköfferchen und andere Leute, die für die Rolle Hans Lander vorgesprochen haben, die später, wie wir alle wissen, Christoph Waltz gespielt hat. Und es ging dann ein paar Wochen ins Land und ich saß mit einer Freundin im Kaffeehaus, ein schöner sonniger Tag. Mein Management rief an und sagte, Quentin will dich treffen. Ich sagte nur, ja, das wird jetzt auch mal Zeit. Und hat gemeint, du bekommst gleich einen Anruf von der Casterin. Und so war es auch. Simone Bär rief mich wenige Minuten später an und sagte, Wilfried, wohin soll ich dir das Buch schicken? Sag ich, Simone, ich bin mit dem Fahrrad unterwegs in Charlottenburg, ich bin in 10 Minuten bei dir. Ja, okay. Ich radelte also zu ihr und ließ mir das Buch geben, das richtig voluminös und sehr, sehr schwer war. Sehr beeindruckend und vorne handschriftlich in Glorious Bastards von Quentin auch geschrieben. Und ich nahm es in die Hände, ganz ehrfürchtig. Und sie sagte, ich möchte, dass du einige Rollen dir aus dem Buch vorbereitest. Ich schrieb mir das alles auf. Es war unter anderem die Rolle Hans Lander. Es war die Rolle, die August Diehl gespielt hat. Es war 2, 3 Rollen, die unten in der La Louisiana Bar gespielt haben, im französischen Strang, vor diesem großen Showdown. Auch die Rolle von Alexander Fehling sollte ich mir anschauen. Dann gab es im Buch über 2, 3 Seiten Talking Heads. Mhm. Das waren Soldaten, die in einem amerikanischen Barbershop sitzen, eingeseift. Und man sitzt wirklich, man sah laut Buch nur die großen Köpfe und typische Quentin-Dialoge. Und ich hatte 4 Tage Zeit. Die Begegnung sollte am Freitag sein und das Buch erhielt ich am Montag. Also ich radelte nach Hause und habe erstmal dieses Buch durchgeackert. Seitdem habe ich mein Englisch natürlich wesentlich besser, hat sich besser entwickelt. Ich musste damals sehr viel nachschauen. Bestimmte Redewendungen, Worte waren mir vollkommen fremd. Also es hat eine ganze Weile gedauert, bis ich das durchgeackert hatte. Aber ich hatte ja ein paar Tage Zeit. Es sollte um die Mittagszeit an diesem Freitag sein und ich war kurz davor, wieder aufs Fahrrad zu steigen, um zum Casting zu fahren. Als ich einen Anruf erhielt, ich habe eine Stunde länger Zeit, denn Quentin lässt sich sehr viel Zeit für die jeweiligen Künstler. Und so ging das dann bis 18 Uhr weiter und dann die Frage, du bist doch Berliner, bist du nächste Woche noch da? Okay. Und also ich sagte ja, ich bin da und dachte, gut, habe ich noch 2 Tage übers Wochenende mehr, mich vorzubereiten. Das Problem war nur, dass Quentin am Montag darauf nach Paris reiste, um seine Shoshana zu casten, Melanie Laurent, und kam erst 3 Wochen später wieder. Das heißt, all die Leute, die an diesem Tag da waren, Michael Fassbender, Alexander Fehling, Arndt, Ken Duken und alle, die in diesem La Louisiana-Strang da auftauchten, wurden besetzt. Und ich traf Quentin in seinem Büro auf dem Gelände von Studio Babelsberg. Wir tranken Kaffee und alberten wirklich auf dem Sofa rum. Er war unglaublich nett, hat mir meine Nervosität sofort genommen. Hat mir erstmal Komplimente gemacht, weil er sich die ganzen Showreels natürlich anguckte. Es gibt ja viel über mich damals schon im Netz zu sehen und fragte mich nach meinen Lieblingsrollen, fragte mich nach meinen Lieblingsschauspielern. Und es war ein ganz persönliches Gespräch unter Gleichaltrigen. Und wir hatten wirklich wahnsinnig viel Spaß und er hat mir meine Nervosität ganz schnell genommen. Und nach so einer Stunde etwa sagte er, Wilfried, I thank you. Und wunderbar, dass du da gewesen bist und er muss sich jetzt um weitere Kollegen kümmern und du hörst von mir und vielen Dank, dass du da warst.
Aber dann, vorgesprochen haben sie nichts.
Nein, gar nicht. Er wollte sich nur mit mir unterhalten. Ich weiß auch gar nicht, ob die Kollegen an dem Tag, an dem ich eigentlich auch ihn treffen sollte, 3 Wochen vorher, ob die was spielen sollten. Ich glaube nicht. Und man bat mich draußen vor den Büroräumlichkeiten zu warten. Und dann kam die Casting-Direktorin Simone Bär und stellte sich vor mich hin und sagte, tja, was machen wir jetzt mit dir? Sag ich, wie, was machst du mit mir? Sie sagte, ja, Quentin ist total sauer. Ich frage sie, auf mich? Sie sagte, nein, auf mich. Auf sie, auf die Casting-Agentin. Ich sage, wieso, was ist los? Und er hätte sie wohl zusammengestaucht. Warum zeigst du mir diesen Typen erst jetzt? Und sie musste sich dann verteidigen, dass er sich an diesem Tag, an dem ich eigentlich vorgesehen war, zu viel Zeit für die anderen genommen hat und alle besetzt hatte. Und dann gab er mir 2 Rollen. Das eine war eine Line Und dann wurde ich gleich von Til Schweiger erschossen. Und das ist das Einzige, was von mir übrig blieb im ganzen Film. Und das andere war, er hat eine Szene für mich geschrieben. Zusammen mit der kleinen Dreyfus, Julie Dreyfus, die Francesca Mondino spielte, die Geliebte von Goebbels in diesem Film. Und da hat er also eine Szene gedreht, das war, als wir in Nauen gedreht haben, da in dieser Szene, als Brad den Sack auf den Kopf bekommen hat. Und wir waren in einem alten Haus, eine Ruine, und hielten einander an den Händen und waren sehr zärtlich miteinander. Und ich wusste nicht, was Julie mir erzählt, weil mein Französisch war nicht so gut. Und sie hat auf mich eingeredet und Quentin sagte mir, it's a love story. Hör einfach zu und du bist verliebt in sie und alles andere machen wir schon. Und dann drehten wir das zweimal und ich schmachtete sie an und sie war sehr lieb und man küsste und liebkoste sich ein wenig und dann war's das. Aber diese Szene gibt es im Film gar nicht. Und es gibt noch viel mehr aus diesem französischen Strang nicht, denn der Film wäre sonst 45 bis 50 Minuten länger. Mhm. Es ist also von mir wirklich nichts zu sehen, außer man hört mich. Mhm. What the heck brings you all the way out here? Und dann werde ich schon von Til Schweiger mit Kopfschuss erschossen und das war es. Mhm. Also die Lehre daraus, ich werde nie wieder konziliant sein. Ich komme an dem Tag, an dem ich bestellt wurde, hin. Und wenn man es verschiebt, komme ich einfach nicht mehr, um nicht mehr in eine solche Situation zu kommen. Weil das war überaus schmerzhaft, vor allem auch peinlich, weil man wird immer wieder darauf angesprochen, wo warst du denn in dem Film? Und ich habe letztes Jahr im Dezember ein Interview gegeben, das erschien dann auch im FT, eine ganze Seite, eine Überschrift war, ein Hollywood-Star zurück in Berlin. Und ich habe mich, weiß Gott, geschämt. Hm. Ich bin kein Hollywood-Star und ich bin auch kein Star aus Quentins Inglourious Basterds, weil ich einfach nicht zu sehen bin. Und das ist wirklich eine der traurigsten Episoden meines Lebens, meines beruflichen Lebens.
Aber dennoch haben Sie eine außergewöhnliche Stunde mit Quentin Tarantino verbracht und große Stars beim Arbeiten gesehen. Ja. Können Sie daraus was Positives mitnehmen?
Ja, also der erste Drehtag war, als Brad Pitt vor den gerade angekommenen Bastards sich aufbaut und sagt, er ist Al Lorraine und er kommt von den Blue Ridge Mountains und es geht darum, so möglichst viele Nazis zu killen. Und ich war halt dann in meiner schmucken Uniform, in Maske und Kostüm gestylt daneben. Ich hielt mich immer nah an Quentin, weil er selber die Kamera geführt hat auf dem Dolly und ich durfte auch da sein. Und habe mir das angeguckt und ich konnte natürlich den Text, den Brad Pitt sprach, auswendig, weil ich in diesen 4-5 Tagen also quasi das Buch auswendig gelernt habe. Und ich war unglaublich fasziniert von dem Dialekt, den er angenommen hat, die Karikatur, die er mittels seiner Physiognomie hergestellt hat. Brad neigt ja auch dazu, gerne zu übertreiben und ist gerne komisch. Aber auch dieses wieder Zurückfallen in die Konzentration, in die Ruhe, wenn es hieß Cut. Und dann wurde kurz irgendwie etwas verbessert, Licht neu gesetzt und dann ging es gleich wieder weiter. Also diese wahnsinnige Konzentration, aber auch die Leichtigkeit an diesem Set. Denn in den Drehpausen wurde immer Musik gespielt. Ziemlich laut. Quentin steht auf Musik und wir sollten alle was davon haben. Und er wollte, dass wir einen riesen Spaß haben. Und das ist das Größte für ihn, zu drehen. Und er sagte auch, ich möchte, dass ihr nie wieder so viel Spaß habt an einem Filmset wie bei mir.
Hat er das geschafft? Okay. Rollen in Uniform, gerade in Nazi-Uniformen, sind für Sie nichts Neues. In Speer und er haben Sie Goebbels gespielt, einen der drastischsten und schrecklichsten Nazis, die es überhaupt gegeben hat. Wenn man sich ihre Vita anguckt und ihr Portfolio auf den Schauspielerseiten, dann sind sie der Stereotyp eines Deutschen, wie ihn sich viele, gerade Amerikaner, aber auch viele andere Nationalitäten vorstellen. Blond, blauäugig, mitteleuropäische Erscheinung steht in manchen Karteikarten drin. Hat sie das je genervt, dass sie so der Stereotype Nazi für manche Menschen sind, dass das Rollen waren, für die sie sofort in Frage gekommen sind?
Überhaupt nicht, nein. Ich habe nicht nur Nazis gespielt.
Das stimmt.
Goebbels habe ich übrigens zweimal gespielt. Das erste Mal fürs amerikanische Fernsehen und daraufhin hat mich da Heinrich Breleur geholt für Speer und Er. Und ich habe die Rollen natürlich völlig unterschiedlich angelegt. Und ich glaube, bei Speer und Er habe ich den eher richtig verdruckst und widerlich gespielt. Aber das waren auch nur 3-4 Drehtage. Das waren keine großen Geschichten. Bei den Amis war es ein bisschen mehr. Aber das Ganze in Englisch zu drehen, das hat mir damals, ich glaube, es war 2000 oder 2001, auch nicht so viel Spaß gemacht. Hm. Aber im Grunde ist es wie mit jeder anderen historischen Gestalt. Ich mache es relativ gerne, weil man kann sich darauf vorbereiten. Es gibt genug Videomaterial, es gibt Audiomaterial, es gibt Biografien. Und gerade 2000, als ich das erste Mal Goebbels spielt, hat mir meine damalige Frau die 6-bändigen Tagebuchaufzeichnungen geschenkt. Aber nach der Lektüre von 1,5 Büchern habe ich gesagt, ich kann diesen Scheiß nicht mehr lesen. Ich mag nicht mehr. Mhm. Aber doch kann man viel daraus lernen. Ich habe auch darauf verzichtet, ihm diesen rheinischen Singsang zu geben. Heinrich Brilleur mochte das auch gar nicht. Ich sollte so sprechen, wie ich wirklich spreche. Mhm. Aber ich habe vor ein paar Jahren den Kaltenbrunner gespielt in der Charité. Mhm. Und habe mich da auch mit großer Freude drauf gestürzt. Natürlich wusste ich viel über ihn, er war der Nachfolger Heydrichs. Er sah sehr entstellt aus durch die Schmisse in seinem Gesicht, er war außerordentlich brutal. Das macht dann natürlich Spaß, sich vorzubereiten, weil es so viel Material gibt, wie dieser Typ sich bewegt hat. Gerade bei den Prozessen in Nürnberg konnte man einiges studieren. Aber natürlich ist es meine Physiognomie und auch die Narben, die man mir geschminkt hat und die Haare, die man mir ausgedünnt hat und diese schmucke Uniform, die man mir verpasst hat, die natürlich einen Charakter trägt, geht es auch immer darum, eine Figur zu verteidigen.
Das stelle ich mir bei Goebbels schwer vor.
Ja, bei allen Nazis oder auch bei der letzten Figur, sie werden mich sicherlich bald auf die Ermittlungen ansprechen.
Natürlich.
Da wollte ich die Figur nicht verteidigen. Aber als Künstler muss man irgendwie einen Bezug aufbauen. Das heißt nicht, dass man die Figur, die es darzustellen gilt, lieben muss, aber man muss irgendwie einen emotionalen Zugang haben. Ob man sich den jetzt baut oder ob der in Wahrheit vorhanden gewesen ist, das ist mir relativ egal. Nur habe ich keine Lust, jetzt bei einer Type wie Kaltenbrunner oder Goebbels nach irgendwelchen liebreizenden, verbindlichen Attributen zu suchen in ihrem Wesen, sondern das ist dann der Fantasie überlassen.
Mhm. Jetzt haben Sie es gerade selbst gesagt, natürlich führt diese ganze Vorgeschichte auf das aktuelle, riesengroße Projekt, die Ermittlung hin. Ja. Das ist ein Film, der 4 Stunden lang ist und eigentlich ist es ein Kammerspiel, das auch aussieht wie ein Theaterstück. Also es ist alles an diesem Film ist ungewöhnlich und ungewohnt. Und beruht auf dem Theaterstück Die Ermittlung, Oratorium in 11 Gesängen von Peter Weiß. Das ist schon relativ alt, aus den 60er Jahren, wenn ich das richtig weiß. Und darin wird der erste Frankfurter Auschwitz-Prozess komplett aufgearbeitet ist das falsche Wort, nachgestellt eigentlich. Er wird verdichtet. Ja. Und die 11 Gesänge sind die 11 Stationen vom Bahnhof in Birkenau bis zur Gaskammer.
Ja.
Bis zum Brennofen eigentlich.
Zu den Krematorien.
Und erzählt wird das Ganze anhand von Zeugenaussagen von Angeklagten und von Zeugen. Und einer der Hauptangeklagten, Mulka, haben Sie gespielt.
Ja.
Was bedeutet Ihnen dieses Projekt? Wie sind Sie da rangekommen? Und was macht es für Sie als Schauspieler besonders?
Also wenn ich vorhin sagte, dass die Snobs das vielleicht Schönste für mich gewesen ist, war die Ermittlung das Wichtigste, was ich jemals gemacht habe. Im Oktober vor 2 Jahren bekam ich eine Mail von R.P. Kahl. Wir kannten uns, wir haben 1997 seinen ersten Spielfilm zusammen gedreht. Ich war einer der Hauptdarsteller damals in Angel Express. Wir kennen uns, wie gesagt, sehr lange, haben uns aber immer mal wieder aus den Augen verloren. Man traf sich dann nur bei irgendwelchen Filmpremieren oder Filmfestivals und er hat mir diese Mail geschickt mit dem Buch im Anhang und ich habe es sofort gelesen. Ich kannte es, habe es aber nicht, ich wusste um die Existenz und um die Geschichte von der Ermittlung, aber habe es selber nicht gelesen vorher. Und das war schon ziemlich heftig, aber ich habe mich Zeit meines Lebens immer wieder mit Holocaust und mit dem Dritten Reich, vor allem mit der Shoah beschäftigt und war ziemlich erschüttert und wusste erstmal auch gar nicht, ob ich das machen will und habe ihn irgendwann mal angerufen und dann haben wir sehr lange darüber gesprochen Und tatsächlich war es so, dass ich seine erste Wahl war. Es ging darum, 60 Schauspieler und Schauspielerinnen zu besetzen, Rollen zu besetzen. Und es war so, dass er die 20 Rollen besetzt hat. Alexander van Dülmen, seines Zeichens der Produzent des Films, hat 20 besetzt. Und ein Castingagent wurde nochmal gebeten, die restlichen 20 Rollen zu besetzen. Am 20. Dezember 1963 begann der erste große Auschwitz-Prozess in Frankfurt. Und es hieß damals Strafsache Bundesrepublik Deutschland gegen Mulka und andere. Und ich habe das Buch natürlich immer und immer wieder gelesen. Ich hatte ein bisschen Bedenken, wie man das heutzutage auf die Bühne bringt. Ich habe mir natürlich diese aus dem Jahr 66 stammende Schwarz-Weiß-Aufzeichnung von Peter Schulze-Rohr angeguckt. Habe ich auch zwei, dreimal gesehen und ich habe viel mit RP darüber gesprochen, wie es vonstatten gehen soll. Und es war eines der intensivsten Erlebnisse überhaupt meiner beruflichen Laufbahn. Wir hatten 3 Wochen Zeit der Vorbereitung. Das heißt, ich bin einmal in der Woche für 1-2 Tage nach Berlin gereist, habe geprobt, nächste Woche wieder und dann war ich 2-2,5 Wochen am Stück da. In der 4. Woche waren wir bereits im Studio in Adlershof und dieser Film wird immer wieder beschrieben als ein Hybrid aus Show, Theater und Film. Weil die Dimensionen des Studios, wo sonst Kerner oder Deutschland sucht den Superstar oder ähnliches produziert wird, bringt die Größe mit, aber auch die Möglichkeiten der Kamerafahrten, der Einsatz von Kameras. Wir hatten 8 Kameras, müssen Sie wissen. Und auch die Lichtsetzung war natürlich irgendwie eine ganz andere, als man es am Theater machen kann, aufgrund der schieren Größe. Das Bühnenbild wurde von Nina Peller entwickelt und am Theater Rostock hergestellt, in diese Halle hineingestellt. Wir wurden eingekleidet in zeitlose Kostüme, sage ich mal. Also sollte nicht unbedingt 60er sein, aber auch nicht 90er oder heutigen Mode entsprechen. Und aus den 9 Zeugen, die bei Peter Weiß geschrieben worden sind, RP Karl den Kunstgriff gemacht, 38 Personen daraus zu machen. Zeuginnen und Zeugen, Überlebende, die selbst inhaftiert waren oder auch Ärzte, die da arbeiten mussten. Es war eine ungeheuer intensive Arbeit, denn auch das ging nur über die Sprache. Und das kam mir natürlich sehr entgegen, weil das ist meine Domäne. Und nach der 2., 3. Probewoche kam eine Mail an alle von Alexander van Dülmen, dass wir doch bitte verzichten sollen auf Füllworte, auf Wortdreher, Worte zu verschlucken oder so. Denn dieser Text kommt vollkommen ohne Interpunktion aus. Kein Semikolon, kein Fragezeichen, gar nichts. Das Interessante daran ist, dass die Angeklagten, die ja alle historische Persönlichkeiten sind, mit Namen aufgerufen werden, die Zeugen und Zeuginnen allerdings nur Nummern haben. Und das Ganze wird quasi moderiert von dem Richter, gespielt vom Rainer Bock. Und ihm zur Seite sitzen der Verteidiger Bernhard Schütz und Clemens Schick auf der anderen Seite als Ankläger. Wir hatten zwischen 40 und 60 Komparsen, die vor dem Richterpult im Dunkeln angebracht waren, die gar nicht so mit ihren Physiognomien man ausnehmen konnte, sondern die als amorphe Masse funktioniert haben. Und es wurde eine Woche lang geprobt. Am Freitag war dann die Generalprobe, die war auch in Kostüm und Maske schon. Ich habe allerdings mein Kostüm schon die ganze Zeit getragen, weil ich brauche das. Ich muss wissen, wie fühlt sich das an. Auch die Schuhe sind sehr wichtig zum Laufen. Das ist für mich eine der wichtigsten Sachen an Attributen. Was für Schuhe hat man an in der Rolle? Das erzählt auch etwas über den Gang und die Haltung. Und die Generalprobe wurde mitgedreht und dann eine Woche lang von Montag bis Freitag haben wir jeden einzelnen der Gesänge 3-mal gedreht. Es folgte alles einer ausgeklügelten Choreografie. wann treten die Zeugen und Zeuginnen auf, alleine, zu zweit, zu dritt oder zu viert. Es war wirklich wie eine Ballettinszenierung aufgebaut. Sie kamen aus dem Dunkeln, traten an die Mikrofone ins jeweilige Licht. Wir saßen auf einer eigens errichteten Tribüne und erhoben uns lediglich, wenn wir aufgerufen wurden von der Staatsanwaltschaft oder vom Richter und haben unsere Texte gesagt.
Stimmt es, dass Sie keine Zeit hatten, den Text in mehreren Teilen aufzunehmen, sondern es wurde immer am Stück gedreht?
Es wurde immer am Stück gedreht.
Das ist auch ungewöhnlich, oder? Dass es komplett so durchgezogen wird.
Ja. Es gab einmal eine etwas unglücklichere Probe. Ein Kollege hatte Textfindungsschwierigkeiten, die noch bei der Generalprobe überhaupt nicht da waren, diese Problematik. Aber in dem Moment, wo wir dann gedreht haben, hatte er einen Hänger nach dem anderen, was ein bisschen unsere Angst war, dass es dann die Fahrten der einzelnen Kameras. Manche waren so gebaut, dass wir sie nicht sehen konnten. Mhm. Manche waren Super Cranes, die riesig über uns hinwegfuhren. An den Seiten waren Kameras auf Dollys, die von vorne nach hinten fuhren, plus eine Steadicam, die um uns herum tanzte und sich bewegte. Aber das ließ sich alles durch den Schnitt lösen und hat die ausgeklügelte Choreografie in keinster Weise irgendwie beeinträchtigt.
Aber Sie sind dann irgendwann zusammengebrochen, ne? Für Sie war es irgendwann nicht mehr auszuhalten.
Ja.
Gab es einen Auslöser in dem Moment oder war es die schiere Wucht und das immer wieder Wiederholen dieses unfassbaren Grauens, das Sie da verkörpern mussten?
Naja, das Buch ist mir vertraut. Ich habe das ja, ich weiß nicht, wie oft gelesen. Und ich war ja schon im März, war ich ja schon vollkommen textsicher. Ich habe mich damals natürlich schon abfragen lassen. Und es war mir jedes Wort vertraut. Wir hatten unsere Angstbilder, muss man sagen. Gerade Sabine Timoteo, die ganz ungeheuerliche Dinge erzählt, die im Krankentrakt an jungen Frauen vorgenommen worden sind. Experimente bestialischer Art. Das war so unfassbar gut gespielt, wir tauschten uns ja aus, wir steckten ja von früh bis spät zusammen, wir wohnten auch im gleichen Hotel und es gab auch nachts irgendwie keine anderen Gespräche als das, was wir da gerade machen. Aber es war dann wirklich der Gesang vor der schwarzen Wand. Der Kollege, mein alter Freund, der Karl Markowitsch, hat das als Zeuge berichtet. Es ging um die Erschießungen vor der schwarzen Wand. Und bei Peter Weiß ist eine Szene geschrieben in diesem Bild, das Steven Spielberg für Schindlers Liste verwendet hat. Sie erinnern sich, dieser Schwarz-Weiß-Film.
Das Mädchen in dem roten Mantel.
Das Mädchen im roten
Niemand
Mantel.
Niemand wird das jemals vergessen, der den Film gesehen
das
hat.
Das ist der, das haut einen um, wenn man das sieht. Und der Zeuge, gespielt vom Karl Markowitsch, erzählt die Geschichte, wie Boger, Angeklagte Nummer 2, er saß mir zur Rechten, auf dieses Kind zugeht. Und das Kind fiel dem Zeugen vorher auf, weil es in diesem roten Mäntelchen stand, wie ein kleiner Soldat, die Handflächen artig an die Seiten gelegt, einmal in die Knie geht und sich etwas Schmutz vom Schuh wischt und dann wieder artig dasteht. Und Boger kommt, er verbirgt den Karabiner hinterm Rücken, nimmt das Kind an die Hand, führt es an die schwarze Wand und tritt zurück. Das kleine Mädchen dreht sich noch einmal um, Boger tritt zu ihr und dreht das kleine Köpfchen nach vorne an die Wand, tritt zurück und erschießt sie von hinten ins Genick. Und das war das letzte Mal, dass wir es gedreht haben an diesem Abend. Es war schon zweimal im Kasten und wir hatten ja auch die Generalprobe. Aber es war so unfassbar gut gespielt, was der Paul Markowitsch da gemacht hat. Ich konnte nicht anders. Es hat mich überwältigt. Ich habe das Buch so oft gelesen. Ich habe die Proben miterlebt. Ich habe die ganzen anderen Drehs und die Takes miterlebt. Aber das war so schlimm. Ich konnte nicht mehr aufhören. Ich habe gemerkt, es kommt. Und ich mein Einstecktuch in meinem Anzug war festgetackert. Das bekam ich nicht raus. Ich hatte lediglich die Catering-Servietten vom Mittagessen noch in der Tasche. Die waren pink-grün und neongelb oder rosa. Das konnte ich ja nicht herausziehen. Also ich saß eine Viertelstunde mit der Hand vorm Gesicht und die Tränen und der Rotz liefen mir in den Ärmel hinein. Und ich konnte nicht aufhören zu weinen.
Mhm.
Und nachdem es dann hieß Cut, bin ich rausgerannt und vollkommen zusammengebrochen.
Mhm.
Und zugleich habe ich mich wahnsinnig geschämt, dass ich als Profi, der in was weiß ich über 300 Filmen mitgespielt hat, dann so einen Emotionsschub bekommt, den ich nicht kontrollieren konnte. Aber dann kamen die Assistenten und RP und der Produzent und alle umarmten mich und sagten, nein, das ist alles gut und das zeigt auch nur, dass du ein Mensch bist, das ist nicht einfacher. Ich dachte nur, ich hätte etwas kaputt gemacht wegen dieser ausgeklügelten Choreografie, die ich gerade erwähnt habe. Aber es war Gott sei Dank der letzte Take an diesem Tag, es war im Kasten und man sieht einmal aus der Position der Anklage untersichtlich bei Clemens Schick auf die Anklagebank, wie ich so da sitze in einem Schnitt.
Mhm.
Aber alles, es ging, man hat es also so raushalten können durch diese 8 Kameras.
Mhm. Was hat Karl Markowitsch dazu gesagt, als er gehört hat, wie sehr sie das bewegt hat?
Wir haben da gar nicht jetzt groß darüber geredet. Am nächsten Tag da wurden wir gemeinsam eingeladen zum Essen und der Fahrer brachte uns in ein Sterne-Restaurant irgendwo in Berlin und da haben wir uns die ganze halbe Stunde Fahrt darüber unterhalten und er hat gemeint, er hat das gar nicht so mitbekommen, aber sagte dann eben auch das Gleiche, dass es ihm auch so geht und dass wir alle nur Menschen sind und dass wir Empfindungen haben und dass irgendwann einmal vielleicht ein Ton besonders ehrlich ist vom Kollegen, von der Kollegin, der einen dann so ins Mark trifft, dass man nicht anders kann. Und der Verstand wehrt sich dagegen, möchte stark sein, aber der Leib und die Seele und das Herz machen das nicht mehr mit. Und dann bahnt sich eben dann die Emotion ihren Weg. Aber das war das einzige Mal in meinem Leben, dass mir das passiert ist.
Aber es ist ja auch kein Drehbuch, es ist ja eine wahre Geschichte. Das ist ja wirklich passiert.
Ja.
Also diese Erzählungen, auch wenn sie verdichtet sind, auch wenn sie für dieses Stück ja in eine Art fast schon poetische Form gegossen wurden, ohne Semikolon, ohne Punkt, ohne Komma, ist es trotzdem ja sehr nah an den reellen, echten Zeugenerzählungen von damals. Also das, worüber sie geweint haben, war eine wahre Erzählung.
Ja, und es ist aber auch wirklich das Verdienst aller Beteiligten, dass sie so unfassbar gut gespielt haben. Die Frauen wie die Männer. Und ich meine, die Nationalsozialisten haben ja aus ganz Europa die Juden in den Osten verbracht, um sie alle zu ermorden. Und so hatten wir eben viele Schauspieler, die aus der Ukraine kamen, aus Russland, aus Belarus, aus Tschechien, aus Ungarn, aus Frankreich, aus Polen, aus Holland und alle ihre Deutsch gesprochen haben, aber ihre jeweiligen Heimatdialekte mitgebracht haben.
Mhm.
Es gab auch einen Zeugen, der im breitesten Bayerisch sprach oder auch unter uns Angeklagten waren die Leute, die im Rheinischen Singsang gesprochen haben. Das machte das Ganze ungeheuer authentisch.
Mhm.
Und ich habe da keine Schauspieler und Schauspielerinnen mehr gesehen, sondern es waren Menschen, die Auschwitz überlebt haben. Es war, also ich habe so etwas und keiner von uns, wir steckten wirklich alle zusammen, Tag und Nacht. Keiner von uns hat jemals so eine intensive Arbeit gehabt und wir waren uns alle bewusst darüber, was für eine Verantwortung wir auch haben und was für ein Privileg diese Geschichte, weil sie immer wieder erzählt werden muss, diese in einer neuen Fassung zeigen können.
Die Kritiken waren grandios.
Überragend.
Die waren wirklich überragend. Also ich habe viele gelesen und ich habe keine einzige gefunden, die nicht zutiefst bewegt klang, was bei Filmkritikern ja oft sehr schwierig ist. Also ich habe das Gefühl, manche Filmkritiker haben zum Ziel, was Negatives an einem Film zu finden. Das habe ich da so nicht empfunden. Die Berlinale hat es geschafft, das komplett zu ignorieren.
Das war ein Skandal, denn über unseren Film wurde am meisten geredet.
Hm.
Denn dieser Film gehört nach Berlin.
Mhm.
Die Amerikaner haben damals die erste Berlinale in den Ruinen Berlins etabliert und von Berlin aus wurde der Zweite Weltkrieg losgetreten, wurde der Holocaust geplant und all dies. Es gibt keinen besseren Ort dafür.
Mhm.
Aber es war doch in den letzten Jahren ein sehr glückloses Unterfangen mit diesem Führungsduo bestehend aus Carlo Chatrian und Frau Rissenbeck. Die hören jetzt Gott sei Dank auch auf. Ich nehme an, dass es auch gewisse Ängste gab, ob Palästinenser, Judenhasser, Antisemiten vielleicht diesen Anlass hätten benutzen können, um zu protestieren, um wieder einmal gegen Israel zu hetzen. Vielleicht war das eine Art von vorauseilendem Gehorsam. Wir wissen es nicht, aber die Enttäuschung war riesig.
Auch bei RPK sicherlich, dem Regisseur.
Natürlich, für uns alle.
Ja, kann ich mir vorstellen.
Aber damit nicht genug. Wir haben ja vor 3 Wochen erfahren, dass wir nicht für den Oscar nominiert sind. Denn 13 Filme hat Deutschland eingereicht für den Academy Award 2025, also den Oscar, für den besten ausländischen Film. Und ausgerechnet ein Film, der mit Deutschland wirklich gar nichts zu tun hat, nämlich Die Saat des Feigenbaumes von einem iranischen Regisseur, spielt komplett im Iran, in persischer Sprache, behandelt ein iranisches Thema. Dieser Film wird heimlich aus dem Land geschmuggelt und einer von 5 Produzenten kam aus Deutschland und ich weiß nicht, ob er 50 Euro oder 50.000 Euro investiert hat. Jedenfalls ist er Produzent und dieser Film wurde von der Deutschen Filmakademie ausgewählt, Deutschland zu vertreten. Da fragt man sich natürlich, warum? Dieser Film muss ein Meisterwerk sein. Er wurde ja mit dem Spezialpreis der Jury jetzt in Cannes ausgezeichnet. Ich selbst habe ihn noch nicht gesehen. Er muss wirklich großartig sein, aber er hat nichts mit Deutschland zu tun. Und das war natürlich nochmal so ein Dämpfer, den wir alle haben erfahren müssen, weil die Kritiken, wie Sie sagen, waren überragend. Und auch der Kinostart war vielleicht nicht so günstig, weil 25. Juli, Hochsommer, die Leute sind dann wirklich lieber draußen im Biergarten oder gucken sich, wenn sie Kino wollen, Wolverine versus Deadpool an. Irgendwie ein Blockbuster, aber jetzt keine Holocaust-Geschichte.
Ja, vor allem 4 Stunden sind, wenn es draußen 30 Grad hat, auch nochmal eine andere Entscheidung.
Wobei es gibt die 3-Stunden-Fassung, die wurde auch hier in Bamberg zu meinem Bedauern gezeigt. Ich war da auch auf Wunsch von Gerrit da natürlich für Fragen und Antworten. Der hat die 3-stündige Fassung ohne Pause gezeigt, aber die Erfahrung hat gezeigt, dass die Menschen das aushalten. Die 4 Stunden nach 2 Stunden ist 15 Minuten Pause, dann geht es weiter. Der Film wird aber im Fernsehen zu sehen sein. Am 27. Januar nächsten Jahres nähert sich der 80. Jahrestag der Befreiung Auschwitz. Und wird an diesem Tag gezeigt. So wie ich momentan informiert bin, wird er sowohl bei Sky als auch bei Arte ausgestrahlt, gelangt dann in die Mediathek von Arte und dann auch bei den dritten Programmen wird er abrufbereit.
Den öffentlich-rechtlichen dann.
Ja, sein. Und das wird, glaube ich, dann auch noch sehr viel mehr Anklang bringen, weil der Zuschauer hat die Möglichkeit, nach dem ersten Gesang, nach dem dritten Gesang, die Stop-Taste zu drücken und zu sagen, ich muss jetzt erstmal ein bisschen Pause machen, um das Gesehen und Gehörte einmal zu verdauen. Und ich denke, dass das dann nochmal eine Welle geben wird. Es wird Reaktionen geben auf den Film und sicherlich wird man das auch in den Rezensionen noch einmal besprechen. Und auch die Rundfunkanstalten haben ja lang und breit über uns gesprochen. Wir waren der Film des Jahres, wir waren der Film des Jahres, des Monats Juli. Also die Kritiken waren ja wirklich überragend.
Wie haben Sie sich denn aus dieser intensiven Arbeit dann wieder zurück in den Alltag versetzt? Also können Sie einfach abschalten nach Feierabend, können Sie sagen?
Das geht.
Es gibt ja Menschen, die das können, ne? Die sagen, das war jetzt Beruf und jetzt bin ich wieder Wilfried und nicht der Hauptangeklagte.
Das gelingt mir eigentlich normalerweise. Nach einem Theaterabend gehst du in die Dusche und wäschst dir die Schminke ab. Genauso verfahre ich nach einem Drehtag und dann geht's ins Nightlife hinaus. Das war da nicht so. Während der Proben und der Drehtage waren die nicht in Berlin stationierten Kollegen und Kolleginnen in einem Hotel untergebracht. 5 Minuten fußläufig zum Studio und man hat sich da ausgetauscht, man hat auch während der Drehpausen natürlich Witze gemacht. Man musste irgendwie ein bisschen Dampf ablassen. Aber ich kehrte zurück und es war das Sandkerber-Wochenende. Ich kam, glaube ich, 17, 18 Uhr mit der Bahn aus Berlin an Und ich war vollkommen zerschlagen. Also ich habe erstmal gar nichts gemacht. Es war mir unmöglich, auf die Sandkerber zu gehen. Vollkommen ausgeschlossen. Ich wollte aber mich da für die Filmmusik empfehlen. RP und ich, wir kennen uns ja, seit, kennt auch meine Musik seit 30 Jahren. Und ich wusste, was er sich vorstellt. Also weniger Musik als viel mehr Atmosphäre, Windgeräusche, Tropfen in eine Zinkwanne etc. Und ich habe gleich am Sonntag damit angefangen, weil ich noch so drin war, weil alles noch so präsent war. Die Arbeit, die einen ja auch nicht loslässt. Es hat ein paar Wochen gedauert, um jetzt das abzuschließen. Ein paar Wochen, bis ich da aufgehört habe, weil es gibt bei mir eine Vorbereitung, die eigentliche Arbeit und die Nachbereitung. So halte ich es immer. Also auch wenn ein Dreh abgeschlossen ist, nehme ich mir immer wieder die Drehbücher zur Hand und schlage nach und schaue, ob alles richtig war. Ich brauche so meine Zeit, ein bisschen da rauszukommen. Und die Ermittlung hat mich bis heute nicht losgelassen. Ich lese gerade wieder Aufzeichnungen von Höss, dem Lagerkommandanten von Auschwitz. Ich habe vor einer Woche wieder die Zertrennung in die Hand genommen von Salmin Gradowski, der im Sondereinsatz, im Sonderkommando war. Ein polnischer Jude, der 44 da umgekommen ist in Auschwitz, der mit Freunden und Gleichgesinnten Kassibe versteckt und vergraben hat, in der Hoffnung, dass die Nachwelt es eines Tages finden wird. Und so war es. Und das Buch ist vor 5 Jahren erschienen. Aber auch da ist es so, dass ich nach wenigen Seiten aufhören muss, weil es so unfassbar traurig ist. Und ich möchte daran erinnern, was damals passiert ist. Das ist Menschenpflicht. Ich lebte die letzten 20 Jahre in einem jüdischen Haus in Berlin. Das waren meine Freunde und Nachbarn, um die ich mich gesorgt habe, um die ich mich gekümmert habe. Und dieses Menschheitsverbrechen darf sich nicht wiederholen. Und deswegen dachte ich, vielleicht könnte ich eine Lesung daraus machen, aus der Zertrennung von Salmin Gradowski. Aber es geht mir einfach immer noch wahnsinnig nah. Und, aber die Beschäftigung wird nie aufhören. Es interessiert mich einfach und hat mich schon, als ich das erste Mal im Fernsehen 1979 Holocaust gesehen habe, die Geschichte der Familie Weiß, das hat mein Leben auch schon verändert.
Sind diese Rollen, die Sie übernehmen, da eine Art Bildungsauftrag für Sie? Oder Sie äußern sich ja öffentlich nie politisch. Also man hört von Ihnen keine Kommentierungen zu irgendwelchen Wahlen oder gesellschaftlichen Entwicklungen. Wir wissen alle, was gerade bei den aktuellen Wahlen passiert ist. Wenn man bei solchen Projekten mitmacht wie Sie, ist das ja auch eine Aussage. Das ist ein Statement, wenn man sich da hinstellt. Und so wie Sie gerade darüber gesprochen haben, ist, glaube ich, sehr deutlich, wie Sie darüber empfinden. Ist das für Sie eine öffentliche Auseinandersetzung damit, die ausreicht dann? Oder machen Sie das für sich?
Nein, ich habe, ich bin, weiß Gott, oft auf die Bühne gegangen und gerne, wenn es darum ging, nach der Vorstellung von die Ermittlungen die Fragen des Publikums zu beantworten. Und die Resonanz ist gewaltig. Also die Leute fangen alle an zu heulen während der Vorstellung. Es ist mucksmäuschenstill, man hört nichts als außer Nase putzen. Und das geht auch lange nach der Vorstellung noch weiter, bis die Leute sich erstmal gesammelt haben und nach dem Schlussakkord von Goreckis Musik ist erstmal absolute Stille. Absolute Stimme. Da hörst du kein Kratzen, kein Schnauben, kein Rühren mit dem Popcornbecher oder so, oder Schlürfen aus dem Eisbecher mit Cola drin, sondern die Leute sind erstmal erstarrt und die fragen dann einen wirklich ein Loch in den Bauch. Und wollen alles wissen, wollen wissen, wie bereitet man sich vor, wie war die Dreharbeit und so weiter und so fort. Also die Resonanz ist schon sehr, sehr stark. Und das freut mich, dass dieses Interesse da ist und auch, dass die Leute 3 oder auch 4 Stunden aufbringen, um sich so etwas anzuschauen, denn das ist nicht leicht.
Nee, ganz sicher nicht.
Das ist jetzt kein Popcorn-Kino, das ist kein Entertainment. Das ist wirklich ein Bildungsauftrag, den dieser Film hat und das unterstütze ich gerne nach Kräften.
Hat er Sie verändert?
Nein. Es hat mich, glaube ich, um ein paar Spektren erweitert, Aber ein anderer Mensch bin ich nicht geworden. Hm. Ich weiß jetzt mehr davon. Ich habe vorher schon sehr viel darüber gewusst. Aber jetzt hat sich mein Wissen darum noch ein bisschen vergrößert. Und das Interesse lässt auch nicht nach.
Hm. Kann es auch, glaube ich, gar nicht, wenn man so tief im Thema steckt, dass dann ist man einfach drin und involviert.
Ja, und ich merke doch, dass man immer wieder so Fragen bekommt, nicht von den Leuten, die im Publikum sitzen, sondern wenn man irgendwelche Menschen trifft und man plaudert und dann kommt immer die Frage, warum schon wieder ein Film über Auschwitz? Warum schon wieder ein Film über die Shoah? Es ist doch alles schon erzählt. Sage ich, nein, es ist noch lange nicht alles erzählt. Und wir sind es diesen Millionen Menschen, unschuldigen Menschen, die einfach bestialisch ermordet worden sind, schuldig, dass wir diese Geschichte weitererzählen.
Und der immer wieder aufflammende Antisemitismus in der heutigen Zeit zeigt denen, ja auch, dass es notwendig ist.
Und denen muss man das immer und immer wieder erzählen, damit sich so etwas nicht wieder zuträgt. Es darf sich nie wieder zutragen. Und man muss der Menschen gedenken, die damals so sinnlos bestialisch hingemetzelt worden sind. Mhm. Aus einer kranken Ideologie heraus.
Mhm. Absolut.
Das darf niemals vergessen werden.
Mhm. Daran leistet dieser Film definitiv einen Anteil.
Ja.
Ein Kritiker, ich weiß jetzt nicht mehr, ob es die Welt oder die Süddeutsche war, hat geschrieben, niemand kann mehr behaupten, er habe die Konzentrationslager nicht gesehen. Dieser Film sorgt dafür.
Ja.
Und da ist, glaube ich, viel dran.
Und auch R.P. Kahl, der Regisseur des Films, sagte, es wäre ihm lieb gewesen, er hätte diesen Film nie machen müssen.
Hm. Sie haben gerade schon so am Rande erwähnt, dass Sie sich dann auch musikalisch damit auseinandergesetzt haben. Wir machen mal einen kleinen Themensprung hin zu Ihrer ganz anderen, aber ähnlich großen Leidenschaft wie dem Schauspiel, nämlich der Musik. Mhm. Sie spielen Saxophon, Gitarre, Klavier, Geige, haben Bands gehabt schon im Jugendalter, das haben Sie vorhin erzählt. Und bis heute das Projekt Hold, was mal eine Band war und jetzt quasi sind Sie der alleinige Musiker, der sich Gäste dazu holt. Erzählen Sie mir, was dieses Projekt für Sie bedeutet. Das ist ja eine sehr... Also es ist keine radiotaugliche Musik, sage ich mal vorsichtig, zumindest nicht mehr. Also es gab schon Stücke früher, die ein bisschen, würde ich sagen, radio geeignet gewesen wären, aber es wird immer atmosphärischer und immer vielschichtiger, je mehr sie machen.
Ja, es gibt einige, die Musik wird schon im Radio auch gespielt, bei einschlägigen elektronischen Portalen natürlich, aber wird auch immer wieder in Filme benutzt und so weiter, die poppigeren Teile darunter. Ja, ich habe angefangen mit Klavier. Das hat mir große Freude gemacht. Ich war gar nicht schlecht darin. Dann habe ich mir das Gitarrespielen beigebracht. Dann habe ich ein bisschen Querflöte versucht zu spielen während der Schulzeit. Dann später war es Geige auch. Ich habe Geige zweimal in Filmen gespielt und ich habe da auch durch meine Kontakte zu den Berliner Philharmonikern immer wieder Unterricht bekommen und irgendwann habe ich auch das Vibrato hingekriegt. Damit es also auch wirklich so aussieht. Natürlich muss jemand drüber spielen, aber die Handhaltung stimmte und auch das Saxophonspielen. Ich musste es mal vor fast 30 Jahren für einen, was war das, ein Fall für Abel, sollte ich einen Musiker spielen, der im Rollstuhl sitzt und Saxophon spielt. Und damals hatte man noch sehr viel Geld, um einen Film zu machen. Und ich hatte dann die 15, 16, 17 Drehtage, was auch viel ist für 90 Minuten. Und die Münchner Produktion von Burmeister, die TV60, schickte mir drei Hörner. Ein Tenor, ein Alt und ein Sopransaxophon. Jetzt saß ich allerdings im Rollstuhl, was die Körpergröße noch ein bisschen reduziert hat. Von daher war das Tenorsaxophon zu voluminös. Mhm. Auf das Sopran hatte ich nicht so Lust, aufgrund des Klanges und habe mich dann auf das Altsaxophon kapriziert und die Filmproduktion hat mir jeden Tag eine Lehrerin vorbeigeschickt und ich habe gespielt und gespielt und gespielt, bis mir die Lippen geblutet haben. Mhm. Und irgendwann mal Ostern 96, glaube ich, war es, kam am Karfreitag, kamen die Nachbarn und gesagt, bitte, 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 gib mal ein paar Stunden Ruhe. Und dann bin ich nach draußen gegangen, habe irgendwie in irgendwelchen Ruinen, die schon längst irgendwie schicke Etablissements mittlerweile in Mitte geworden sind, geprobt, wo ich niemanden gestört habe. Also ich war wahnsinnig ehrgeizig. Ich habe nur noch Jazz gehört und habe immer gespielt und ich war auch dann ganz gut. Und es hat funktioniert. Aber ich habe das Instrument eigentlich dann nicht mehr in die Hand genommen. Bis bei meinem ersten Album 2013, 2014 gibt es einen Titel, der heißt Run Out Groove. Und da habe ich irgendwie ein Saxophon gehört. Und dann habe ich das rausgeholt, fing wieder an zu üben. Und die Finger, der Körper erinnert sich. Ja, das ist das ganz Wunderbare.
Muscle Memory, ja.
Ja. Und gut, ich habe ein paar Tage gespielt. Und dann habe ich mir einen dreistimmigen Satz geschrieben. Habe es dann im Studio bei meinem Produzenten eingespielt. Und der hat ein bisschen noch korrigiert, wenn was nicht so ganz akkurat war. Mhm. Und fertig war der dreistimmige Satz. Vielleicht war sogar ein vierstimmiger, ich weiß es gar nicht mehr. Aber auch seit 10 Jahren hatte ich das Instrument nicht mehr in den Händen. Ich spiele auch kaum noch Gitarre. Ich habe eine große Auswahl an Instrumenten. Sehr viele Tasteninstrumente, aber ich bin verrückt nach Synthesizern. Mhm. Das ist mein Ding.
Haben Sie sogar ein Lied gewidmet, ne? In the Moog
ja,
for Love.
In the Moog for Love.
Ich dachte erst, es wäre ein Tippfehler und dann dachte ich, nein, das kann nicht sein. Nee.
Das ist kein Hobby, das ist schon wesentlich mehr als ein Hobby. Und dadurch, dass ich letztes Jahr wirklich nur die Ermittlung gedreht habe, okay, die Vorbereitung war natürlich sehr zeitintensiv, aber die Zeiten, wo ich 50, 60, 70 Drehtage im Jahr habe, die sind lange vorbei. Und auch die Produktion von Hörspielen ist sehr rückläufig. Ich liebe es zu komponieren, ich liebe es Musik zu machen.
Und einige Ihrer Musik hat es ja in Filme schon geschafft. Mhm. Bieten Sie das dann an oder kommt jemand auf Sie zu? Wie funktioniert das?
Das ist ganz unterschiedlich. Die ersten Male waren, ich habe sehr viel in Österreich gedreht. Mhm. Ich war da, Kommissar Rex und Stockinger waren die ersten.
Karl Markovic, genau, kennen Sie daher wahrscheinlich.
Seitdem kennen wir uns. Mit 95 und dann die neue, auch eine Filmproduktion von Beo-Film, glaube ich, war das damals aus Wien. Und wann immer ich in den Drehpausen irgendwie, wenn mir langweilig war oder beim Mittagessen und ich habe ein Klavier entdeckt und so, und oftmals waren das sehr schöne Motive, in denen wir gedreht haben, unter anderem die Villa, in der Hans Moser gelebt hat in Wien, in Hitzing, und irgendwann setze ich mich vor lauter Langeweile, wenn ich nichts zu tun hatte, ans Klavier und Flügel und spiele ein bisschen und habe gar nicht mitgekriegt, dass der Tonmann das aufgenommen hat. Oder einmal waren wir in einer Kirche und auch da habe ich dann in der Drehpause einfach den Küster gefragt, ob ich ein bisschen spielen darf. Und der hat die Orgel für mich geöffnet und ich habe einfach nur für mich gespielt. Und wieder hat das Tondepartement das aufgenommen. Das war ein paar Mal so und die haben das dann wirklich verwendet und auch bei der GEMA angemeldet. Es gab aber auch schon Auftragsproduktionen oder es gab Produktionen von Regisseuren, die gesagt haben, du, da dieses Ding Guardian Angel zum Beispiel vom zweiten Album wird ganz gerne verwendet, das würden wir gerne haben. Oder in irgendeinem anderen Krimi hat der Regisseur, weil er meine Musik mochte, mir einen Flügel reinstellen lassen, was ich nicht wusste, und hat gebeten, dass ich da einfach ein bisschen spiele, während ich mit dem Gegenüber Text mache. Und ja gut, dann überlegt man mal kurz, was macht man das jetzt und welchen Song, und das muss ja auch GEMA-mäßig irgendwie auch angemeldet sein. Und dann spiele ich halt ein paar Takte aus irgendeiner Komposition, die noch nicht erschienen ist. Mhm. Und das wird dann so angemeldet und dann gibt es auch Geld dafür. Aber leben kann ich davon leider nicht. Aber ich habe ein Stipendium bekommen vor 2 Jahren, weil ich mich als Filmkomponist empfehlen wollte und konnte dadurch mein 4. Album machen.
Das kommt jetzt bald raus. Nein, das 4. Album ist 22 erschienen.
22 erschienen.
Genau, und jetzt kommt bald ein neues.
Im Herbst kommt Hold 5, das 5. Album.
Was erwartet uns da?
Ein ähnlicher Mix aus Science-Fiction-Opern und sehr, sehr, sehr tanzbaren Nummern. Es ist ein bisschen schneller, ist ein bisschen aggressiver geworden als die Sachen vorher. Weniger der klassische Approach. Ich liebe es, für Orchesterpartituren zu schreiben. Aber dieses Album behandelt doch eher das Weggehen aus der Großstadt, die Suche und das Ankommen. Also ein Titel heißt auch Stadtflucht. Sehr treibendes, düsteres Stück. Und bin aber jetzt schon mitten im 6. Album drin. Da habe ich auch schon 20 Minuten. Das ist ein reines Ambient-Album, wo ich also sehr viel mit selbstgemachten Klängen arbeite, also nicht nur irgendwelche Synthesizer verwende, sondern Klänge selbst aufnehme und sie durch Echokammern, Prozessoren jage und das Ding so zum Schweben bringe. Also eine etwas andere, meditativere Art von Musik als bisher.
Es klingt wie das absolute Gegenteil von dem, was Sie als Schauspieler tun. Weil es ganz technisch am Computer akustisch ist und weniger um eine Darstellung geht.
Nein, die Kompositionen entstehen weniger. Früher war es, wenn ich an meinem Bechstein saß. Ich liebe dieses Instrument, der ist nicht mehr so richtig kontrollierbar. Mhm. Denn original, alle Teile original. Und das Instrument ist aus dem Jahr 1914 und hat einen überragenden Klang. Mhm. Nein, aber seit ich hier wohne, arbeite ich ganz anders. Ich habe die Gartenarbeit für mich entdeckt. Ich hatte zwar zwei große Terrassen in Berlin, auf dem Dach, aber das waren nur Topfpflanzen, die ich auch gehegt und gepflegt habe. Aber jetzt habe ich einen ganzen Garten und ich liebe es. Und ich höre nichts mehr, ich kriege nichts mehr mit. Ich höre kein Handy klingeln, ich höre das Klingeln an der Türe nicht. Ich bin vollkommen weggetreten, das ist für mich ein vollkommen neuer Zustand. Und ein Zustand der Kontemplation und daraus entstehen die Kompositionen, die Melodien. Und das ist für mich eine völlig neue Herangehensweise. Und dann nimmt man halt irgendwie, ich habe überall ein Klavier rumstehen, in allen Räumen. Wenn man wieder reingeht und sich die Hände gewaschen hat nach der Gartenarbeit, schaut man mal, wie das jetzt so laufen könnte. Und so entsteht es eher so, wie wäre ich ein Mittler. Das ist Kontemplation, ohne nachzudenken. Unschuldig, frei, ohne Limitierungen. Und so entsteht, ist dieses Album jetzt entstanden.
Sie haben uns welche mitgebracht. Wir können welche verlosen. Fällt Ihnen eine Quizfrage für unsere Hörerinnen und Hörer ein, die wir stellen können, für ein kleines Gewinnspiel?
In welchem Jahr war Live Aid?
Sehr schön. Dann haben wir jetzt vollkommen ungeplant einen wunderbaren Bogen zum Anfang geschlagen, wo wir ja darüber gesprochen haben, dass Sie wieder da sind. Und wir kommen zu meiner letzten Frage. Gibt es noch ein großes Projekt, einen Film, einen Stoff, den Sie unbedingt machen wollen? Gibt es ein Stück, das Sie spielen wollen, einen Film, den Sie drehen wollen, der auf Ihrer Wunschliste noch steht?
Film, Theater, nein, eigentlich nicht. Aber was ich vorhabe ist, das war auch ein Grund, warum ich nach Bamberg zurückgekommen bin, ich möchte eine Messe schreiben. Eine große Messe für Chor, Orchester und Synthesizer. In lateinischer Sprache, das hat den Vorteil, ich muss keine Lyric schreiben, aber ich habe lange im Domchor gesungen, vor und auch nach dem Stimmbruch und ich mag es einfach, ich mag die geistliche Musik und dieser Gedanke kam mir schon vor ein paar wenigen Jahren, aber in Berlin, das waren nur Skizzen, die ich da zustande gebracht habe, weil der liebe Gott hat sich in Berlin schon sehr lange nicht mehr blicken lassen. Und Bamberg ist doch voll mit Kirchen, eine barocke Schönheit und auch das Gebimmle und Läuten der Kirche. Ich mag das, ich bin so aufgewachsen und ich suche immer so nach dieser Art von Spiritualität. Die habe ich dann aber nicht so bei der Gartenarbeit, aber das ist dann eher, wenn ich meine stundenlangen Spaziergänge machen muss. Ich muss mich bewegen und ich liebe es zu laufen. Da habe ich dann immer meine Zettel dabei, also Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus bis Agnus Dei und ich lese das durch und summe mir irgendwas oder mir fällt eine Melodie ein oder beim Gartenarbeiten habe ich auf einmal für eine gewisse lateinische Textzeile eine Melodie oder ein Cluster, eine Harmonie, nur aus Knabenstimmen zum Beispiel, die ich höre, die nur ich höre. Und die gilt es dann natürlich dann niederzuschreiben in die Partitur, in die Geräte, in die Synthesizer, in die Systeme einzuspeisen. Aber da bin ich noch nicht so weit, dass ich da ernsthaft darüber reden kann. Ich muss auch jetzt dazu mit Chören arbeiten. Das brauche ich. Ich kann es alles simulieren mittels meiner Software. Es gibt da mittlerweile ganz tolle Sachen. Aber ich muss wirklich mit den Noten in der Hand zu einem Chorleiter gehen und sagen, bitte, ich möchte das ausprobieren. Ich brauche 20, 30 Knabenstimmen, Sopran und Alt, vielleicht unterteilt in Alt 1 und 2, Sopran 1 und 2, so dass wir vierstimmig arbeiten können. um diese Modulation, die mir vorschwebt, diese Artikulation hinzubekommen. Ja. Das kann ich alles rudimentär mit meinen Geräten einigermaßen hinstellen, aber ich brauche dazu die menschliche Stimme. Mhm. Und das ist wirklich, das soll mein Opus Magnus werden. Eine große Messe.
Das klingt nach einem großen Projekt.
Ja.
Herr Hochholdinger, vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und aus dem Leben als Schauspieler berichtet haben. Das waren sehr spannende Einblicke. Dankeschön.
Ich danke Ihnen sehr für die Einladung, Frau Pauli.
Sehr gerne. Das war Fränkischer Talk, ein Podcast von fränkischertag.de. Alle 2 Wochen donnerstags gibt es eine neue Episode auf www.fränkischer-talk.de, auf Spotify, Apple Podcasts und überall sonst, wo es gute Podcasts gibt. Unsere Musik hat Konrad Feldrapp komponiert. Unsere Grafiken sind von Franziska Schäfer und Maximilian Arnold. Mein Name ist Andrea Pauli. Wenn ihr eins der handsignierten Alben von Wilfried Hochholdinger gewinnen wollt, dann schreibt mir bis zum 6. Oktober 2024 eine Mail mit der Antwort auf seine Frage an podcast@mgo-lokalemedien.de. Danke fürs Dabeisein. Wir hören uns.